Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gastrogeplauder. Am Mittwoch, den 29. Januar, fand wie in jedem Jahr unser DRG-Forum Gesundheitsökonomie statt. Und das ist der Grund, warum wir uns hier heute treffen. Es gab zwei Schwerpunkte. Einmal das Thema Ambulantisierung, die ja vor 2 Jahren schon gestartet ist. Und in der zweiten Hälfte dann das Thema Krankenhausreform. Und wir, das heißt Jörg Albert, Vorstand Gesundheitsökonomie, der gleichzeitig auch verantwortlich ist für das Forum und für das Thema in der Fachgesellschaft insgesamt. Und Thomas Rösch, als jemand, der wahrscheinlich schon viele praktische Erfahrungen gemacht hat und dazu vielleicht schon viele Fragen hat. Wir treffen uns zu dritt heute, um dieses Thema mal ein bisschen zu diskutieren. Vor allem so unter dem Aspekt, wo stehen wir, gerade beim Punkt der Ambulantisierung, aber auch, was haben wir denn jetzt für Herausforderungen, die da auf uns zukommen? Und Thomas, Ambulantisierung ist bestimmt in deiner Klinik schon ein aktuelles Thema. Bist du denn schon ambulantisiert? Wie läuft das bei dir?
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Also wir haben erstmal so ein bisschen abgewartet, bevor wir einsam in den Sonnenuntergang geritten sind. Und jetzt müssen wir aber, glaube ich, aufs Pferd steigen. Bevor wir anfangen, glaube ich, Petra, sollten wir uns beide ganz, ganz herzlich bei Jörg Albert bedanken, der das wirklich bewundernswert macht. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit das verschlingt. Und ob du deinen Nebenjob in der Klinik noch gut erfüllen kannst, also ein wirklich großes Loblied, bevor es losgeht.
Ja, absolut. Wenn ich da ganz kurz einfallen darf, wir hatten 450 Teilnehmer, also ein absoluter Rekord. Und man sieht auch, dass man mit dieser Veranstaltung echt einen Nerv trifft. Da steckt echt viel Arbeit drumherum und drin. Und natürlich, das kann ich nur von ganzem Herzen an dich auch richten, diesen Dank. Jörg.
Ja, danke auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr hier auf diesen Austausch zur Krankenhausreform und Ambulantisierung. Und tatsächlich, unser Forum Gesundheitsökonomie war so nachgefragt wie noch nie in den letzten Jahren. Ist ja inzwischen eine Traditionsveranstaltung im Jahreseingang. Und das hängt natürlich mit den aktuellen politischen Entwicklungen beziehungsweise auch den Umsetzung Krankenhausreform, Umsetzung Ambulantisierung zusammen.
Ja, wenn ich das mal kurz rekapitulieren darf, was ich so verstanden habe im letzten Jahr oder eigentlich Ende schon vorletzten Jahres. Die Ambulantisierung, und ich glaube, das sollten wir am Anfang wirklich ganz dicke festhalten, ist nicht so sehr eine inhaltliche als leider eine finanzielle Frage. Und natürlich fragt sich jeder, was wird wie bezahlt. In dem Podcast haben ja auch die Kollegen aus dem niedergelassenen Bereich ganz offen gesagt und die sehen das ja direkt. Dies und jenes rechnet sich nicht. In den Kliniken wird immer angenommen, wir machen alles, was uns da aufgetragen wird, egal ob sich's rechnet und ein paar werden schon hinten runterfallen. Aber es begann mit der Frage, wie wird eigentlich der Kompromiss zwischen DRG und ambulanten Operieren ausschauen? Und der erste Aufschlag war, der Kompromiss ist genau der Satz des ambulanten Operierens inklusive ERCP. Und da waren alle erstmal zurückhaltend. Und dann kamen, ich weiß nicht, ob das jetzt übervereinfacht ist, jetzt vor kurzem die Hybrid-DRGs. Und mit diesem Übergang würde ich gern anfangen mit konkreten Beispielen, Jörg, ob du uns da ein bisschen sagen kannst, wie man sich da orientieren soll im ambulanten Klinikgeschäft.
Grundsätzlich haben wir ja da zwei unterschiedliche Herangehensweisen an die Vergütung. Hybrid-DRG ist so aus dem stationären Denken kommen, die DRG, die als pauschale, all-inclusive, die ganze Leistung abdeckt. Also Material mit drinne, die Personalleistungen, all-inclusive, auch Anästhesie oder Sedierung und so weiter, alles mit in ein Paket gepackt und dann gibt's einen Pauschalpreis. Und die andere Geschichte, AOP, ist eher die Einzelleistung wird entsprechend der Leistung bezahlt, Materialien getrennt und entsprechend aus den einzelnen Posten sozusagen die Rechnung dann erstellt. Und da ist natürlich jetzt die Frage, wie gut ist Material mit inkludiert in der DRG oder kommen wir durch die Einzelabrechnung der Materialien vielleicht über ein ambulantes Operieren besser hin?
Darf ich da mal kurz nachfragen? Zwei Dinge. Das eine, im DRG-System muss man ja sagen, und da habt ihr ja wie wahnsinnig dran gearbeitet, das ist ja nachstellbar. Im Prinzip, während die EBM-Vergütung, das ist es dann mal, Ende aus. und ändert sich nur alle paar, ja nicht gerade Jahrzehnte, aber in längeren Abständen, wenn überhaupt. Und die zweite Frage, das war vielleicht eher eine Bemerkung, aber die zweite Frage ist, wie gut funktioniert das denn mit der Zubehörabrechnung? Ich kann mich erinnern an unserem MVZ, da muss dann für jedes Zubehör eine Kopie der Rechnung beigelegt werden und das klingt ja nach Mega-Aufwand. Wird denn das dann auch wirklich bezahlt bis hin zu Metallständ und so? Hat man da Erfahrungen?
Also die Abrechnung muss natürlich organisatorisch in der jeweiligen Klinikeinheit gut funktionieren und die Dokumentation muss funktionieren. Und das ist sicherlich eine Herausforderung, nicht in allen Kliniken auch EDV-technisch so umgesetzt, dass das völlig ohne manuellen Aufwand gelingt. Die Abrechnung funktioniert schon durchaus. Also die Materialien, zum Beispiel Radiofrequenzablationskatheter, kann man abrechnen als Material. Bei der ERCP sind die entsprechenden Kathetersysteme und so weiter schon erstattungsfähig. Aber ich sehe auch zum Beispiel bei den Metallstents, das kann tatsächlich da immer wieder zu Rückfragen kommen von dem Kostenträger. Und insofern waren wir ja schon ganz froh, sag ich mal, dass dieses Pauschalsystem Hybrid-DRG kommend von der stationären Vergütung relativ im oberen 2/3 des ehemaligen stationären Erlöses ganz gut eigentlich funktionieren kann, so für die Standard-ERCP.
Das heißt also, die Abrechnung im AOP ist theoretisch möglich, aber wenn es dann teuer wird, das ist ja auch zu erwarten, zum Beispiel du machst eine endosonografische Gastroenterostomie mit diesem doch sehr teuren Teil, dann wackelt's, oder?
Naja, wie gesagt, eigentlich sind die Materialien als Einzelkostenabrechnung vorgesehen übers ambulante Operieren und gerade aus den operativen Fächern hören wir, dass da zum Teil dann bei hochpreisigen Materialien das ambulante Operieren vielleicht sogar günstiger ist als eine Pauschale in der Hybrid-DRG. Jetzt haben wir aber natürlich die Situation, dass die Hybrid-DRG dem AOP vorangestellt ist. Das heißt, alles, was wir über Hybrid-DRG abrechnen können, das wird auch primär über Hybrid-DRG abgerechnet. Und da haben wir ja einen Großteil der ERCP. Ich sage jetzt Großteil und da kommen wir jetzt wieder in die bürokratischen Dschungel. Wir haben einzelne Leistungen, also OPS-Ziffern, die doch ausschließlich im AOP enthalten sind und nicht in der Hybrid-DRG. Und dann haben wir wieder Dinge wie zum Beispiel den Metallstent, der automatisch einen stationären Fall triggert. Das heißt, Metallstent heißt immer stationäre DRG, keine Hybrid-DRG und auch keine AOP. Und jetzt sehe ich hier einen Dschungel an Leistungen. Wer soll das verstehen, was wo drinne steckt? Wer weiß vor allem, wenn er die ERCP beginnt, was hinten für OPS-Ziffern rauskommt? Also ich sag mal, du fängst ja an, willst eigentlich nur einen Stent rausziehen, Entfernung alloplastischen Materials ist die OPS-Ziffer, das könntest du noch als ambulantes Operieren abrechnen. Aber dann fängst du an und merkst, oh, da kommt ja Sludge raus, dann machen wir nochmal einen Ballondurchzug, hoppla hopp, hast du neue OPS-Ziffern und bist plötzlich in der Hybrid-DRG oder dann hast du doch irgendwie eine Blutung und legst einen Metallstent ein. Mhm. Gut, bei Blutungen und Komplikationen ist es auch dem Kliniker ersichtlich, dass das stationär wird. Aber dieser Dschungel aus OPS-Ziffern, du musstest ja im Prinzip kontinuierlich während der Untersuchung kodieren, um jeweils zu wissen, was hinten dabei für eine Leistung rauskommt. Und das ist, glaube ich, etwas, das muss aufgelöst werden. Hier diese parallelen Abrechnungswelten, das muss vereinfacht werden. Da wären wir doch wirklich an der Nase rumgeführt. Denn hinterher heißt es dann, oh, ihr habt falsch abgerechnet. Und bei euch liegt der schwarze Peter und dann gibt's im schlimmsten Fall Umwandlungen oder gar kein Geld für die Leistung.
Das heißt, neben der Assistent und dem, der für die Sedierung zuständig ist, muss ein dritter Mann oder ein vierter stehen neben dem Untersucher, der Kodierer.
Der Kodierer, der muss kontinuierlich kodieren und dann hast du jeweils die Wasserstandsanzeige, oh, das wird jetzt stationär, ambulant oder OP oder was. Nee, das kann nicht die Zukunft sein. Ich glaube, da müssen wir fordern und das muss auch umgesetzt werden, dass man hier die Abrechnungssysteme voneinander trennt, sprich nicht Leistungen, die klinisch das Gleiche, also unter einem Thema wie ERCP zu subsumieren sind, dass das alles auch in die gleiche Kategorie dann am Ende fällt, dass man klar weiß, diesen Fall muss man so anlegen und dann kann man den auch abrechnen.
Mal eine doofe Frage, das muss vor Beginn der ERCP feststehen oder wie macht ihr denn das?
Naja, genau, mit dem beschäftigen wir uns seit Anfang des Jahres ganz, ganz intensiv und das ist genau dieses vorherzusehen, was wird das für ein Fall? Und das eine ist, dass die Ärzte die OPS-Listen dann sozusagen kennen, die dann mit ausliegen an dem ERCP-Arbeitsplatz. Aber das andere ist ja, dass die Fallanlage Case-Management oder Assistenzpersonal macht, die oder gar die Aufnahme, die natürlich gar nicht weiß, was hinten aus der ERCP rauskommen kann. Und wir können ja nicht so arbeiten in einem Betrieb, dass wir irgendeinen Fall anlegen als AOP oder so und dann jeden Fall hinterher nochmal neu anlegen und nochmal umrechnen. Und das ist die Bürokratie, die hier aufgebaut wird, die für den Alltag unpraktisch und zu verlassen ist. Also da müssen die Systeme aus meiner Sicht harmonisiert werden. Das heißt, AOP ist AOP und dann ist klar, was da drinne steckt und ERCP ist in der Hybrid-DRG drinne und nicht noch mit dem AOP. Das muss da komplett raus.
Das heißt, es gibt aber im Moment keine wirklichen Handlungsanleitungen oder könntest du denn Beispiele für die drei Gruppen nennen, wie es also zumindest vom Endresultat her?
Naja, man kann natürlich in die OPS-Listen gehen, man kann in den INEC-Grupper gehen, gucken, was triagiert in Hybrid-DRG, da gibt es entsprechende OPS-Ketten und OPS-Listen und das als Grundlage nehmen, natürlich für die Einteilung des Falles, da ist im Prinzip die Entfernung von alloplastischem Material, also der reine Stent-Entfernung weiterhin im ambulanten Operieren, dann der allergrößte Teil von Leistungen in der Hybrid-DRG, außer Dinge wie, dann kommt halt die Ausnahmeliste, Dinge wie PSC, primärsklerosierende Cholangitis oder sekundärsklerosierende Cholangitis oder Metallstent-Einlage, das sind dann Dinge, die automatisch eine stationäre DRG triggern.
Darf ich da auch nochmal einhaken? Da fiel ja auch eurem Forum viel, glaube ich, dieser Begriff Codiervisite. Zu welchem Zeitpunkt und wer macht das denn dann bei euch, dieses Einteilen?
Bei uns ist die falsche Frage. Bei uns ist da keine Codiervisite online dabei. Das heißt, wir bereinigen die Fälle aktuell dann im Nachgang, wenn eben die auseinanderklamüsert werden, im Zweifel sogar mit dem MD. Aber eine Codiervisite ist sicherlich etwas, was in einigen Kliniken auch schon im stationären Bereich online funktioniert. Das heißt, die fallbegleitende Codierung. Und so eine fallbegleitende Codierung sieht ja in der Regel so aus, dass einmal in der Woche halt die Fälle, die stationär liegen, codiert werden. Aber hier reden wir ja von einer ambulanten Situation. Das heißt, das wäre ja wirklich die vierte Person, die mit im Raum sitzt und kodiert. Und dafür bekommt man dann irgendwie eine deutlich reduzierte DRG als Hybrid-DRG oder gar nur ein Entgelt im ambulanten Operieren über EBM. Das ist ja personell nicht abgedeckt. Also das mag man machen, aber das muss man dann für Umme machen.
Plus nicht zu vergessen, dass man dann plötzlich, keine Ahnung, bei einer ERCP, die um 3 Uhr beginnt, um 4 Uhr ein Bett suchen muss.
Genau, das ist natürlich die andere Seite. Das ist aber etwas, was wir zum Beispiel bei uns in der Klinik ganz klar umgesetzt haben. Das sind die Fälle, die als erstes drankommen, die potenziell in die Hybrid-DRG gehen und die dann nach Hause gehen oder die ambulanten Operationsfälle. Das sind die muss man natürlich als erstes machen, gleich um 8.
Es erinnert mich ein bisschen an Gespräche mit amerikanischen Freunden von früher, die mir erzählt haben, wenn ein Patient aufgenommen wird, dann führen sie erstmal Telefonate mit der Kasse. Und dann werden sie gefragt, was macht ihr denn eigentlich? Das heißt, das ist dem System sehr ähnlich, dass man von Anfang an auf Risiko festlegen muss, was das wird, ne?
Ich glaube schon. Ich denke, das kann sich natürlich auch einspielen. Aber nochmal, ich würde nach wie vor fordern, da doch Dinge zu bereinigen in den AOP-Listen. Das ist ja auch Anspruch, dass die AOP-Kataloge überjährig bereinigt und adaptiert werden. Und da muss in der nächsten Bereinigung eine Bereinigung her, die das System trennt von dem Hybrid-DRG-System. Das heißt, da sollten keine OPS-Ziffern in beiden Katalogen Hybrid-DRG wie auch AOP enthalten sein, aus meiner Sicht. Dann wird es doch für alle sehr viel klarer, wo der Fall hingeht.
Gut, also ERCP ist so leidlich gelöst. Es gibt drei Gruppen und man muss halt mal gucken, wo jemand hingehört. Sagen wir mal, das wird man ja, wenn man mit dem Grouper und dem Controller ein bisschen spielt, so ungefähr lernen. Und dann gibt es noch Einzelfälle, die so und so. Nochmal eine Detailfrage, Durchführung der ERCP-Narkose. Ist das eine Hybrid-DRG oder eine stationäre DRG oder hängt das davon jetzt nicht ab?
Du meinst jetzt mit Anästhesie, also ja, wenn man tatsächlich Intubationsnarkose mit dabei hat. In der Hybrid-DRG ist die Intubationsnarkose mit integriert. Das heißt, da würde man sich als zusätzliches zwar leisten, aber nicht zusätzlich Geld dafür bekommen. Kann man aber machen. Und im ambulanten Operieren kann man die Anästhesie dann nochmal getrennt abrechnen.
Okay, aber trotzdem hat man ja nicht die Wahl, ne? Also man kann ja nicht sagen, wo tue ich den Fall jetzt hin, sondern der landet dann mehr oder minder zwanghaft in dem einen oder anderen Topf.
Genau, wenn es in die Hybrid-DRG landen könnte, dann landet es in der Hybrid-DRG. So ist aktuell die Rechtslage und AOP ist nachgeschaltet.
Und ist das so klar, dass da alle, sagen wir, konform gehen oder sind das typische Streitfälle für den medizinischen Dienst?
Nein, wir haben jetzt einen Monat dieses System. Mhm. Wir können noch wenig sagen, was jetzt da tatsächlich in der Umsetzung sozusagen die Abrechnung und so, das startet ja jetzt erst. Das heißt, die Antwort, die werden wir Mitte des Jahres besser wissen.
Mhm. Und wie ist es denn eigentlich mit den Resektionen? Das reicht ja auch von Bies, oberer, unterer Trakt.
Bisschen heterogen in Deutschland, wie es gehandhabt wird. Viel läuft da nach wie vor natürlich stationär. Und das ist ja auch so, der niedergelassene Facharzt schickt in die Klinik zur Polypenresektion im Kolon. Und dann wird es doch ganz überwiegend auch stationär begründet. Und das funktioniert nach wie vor, wenn ich mich so umhöre und auch bei uns in der Klinik, schon ganz gut. Dass da wird eben, auch wenn die OPS-Ziffern im ambulanten Operationskatalog enthalten sind, zumindest die großen Resektionen, wenn man es gut begründet, wenn man es entsprechend begründet, dann tatsächlich auch stationär gemacht. Aber sicher mag es dort auch Regionen geben, wo der MD etwas schärfer hinguckt und die AOP enthaltenen Leistungen, also auch die Polypen, sind ja im AOP-Katalog, die Polypenresektion im AOP-Katalog enthalten, wo man dort doch auch schärfer hinguckt. Also auch da haben wir noch Spannung im System. Da ist auch nicht genau eine Zuordnung in Richtung stationär oder ambulantes Operieren gegeben. In die Tücke im System ist ja, das ambulante Operieren hier mit den Polypen funktioniert über den EBM. Und dann sind wir wieder in dem, was du eingangs sagtest, der niedergelassene Facharzt, der eigenwirtschaftlich arbeitet, der guckt ganz genau hin, was ist am Erlös her auch wirtschaftlich. Und der wird im Zweifel dann eben aufwendige Resektionen nicht machen, in die Klinik schicken. Und das kann dann nicht sein, dass dort für den hohen Aufwand das gleiche Geld fließt wie in einer Praxissituation.
Aber die Kassen, die kümmert das Geld ja also scheinbar nicht. Die sagen dann, ja, ist halt ein großer Polyp, der kann ja abends nach, oder ist das noch unklar, wie man da, also man will ja dann aus dem AOP rauskommen in Richtung sogar stationäre DRG, ne?
Genau, und ich glaube, was ich so höre, also aus Regionen in Deutschland, das ist ja doch heterogen, der MD ist unterschiedlich aufgestellt, aber ganz überwiegend funktioniert das nach wie vor, dass das dann auch stationär gerechtfertigt ist.
Jetzt Peter, ihr habt ja so ein Papier auch rausgegeben von der DGVS, da war der Jörg natürlich auch mit dabei, wie man was machen sollte. Gibt es da jetzt eigentlich aus eurer beider Sicht im Lichte der neuen Entwicklungen Bedarf, das anzupassen? Oder könnte die DGVS so ein bisschen was wie ein Kochbuch rausgeben? Natürlich ganz generell.
Also die Frage muss ich inhaltlich an Jörg weitergeben. Das kann ich gar nicht beantworten, ob wir da noch nachrüsten müssen und uns ausweiten müssen. Jörg, ich glaube, das musst du beantworten, die Frage.
Nein, wir haben ja das aus wissenschaftlicher und entsprechender Expertensicht geschrieben und halten da jetzt erstmal dran fest an den Vorgaben. Und die Abrechnung muss natürlich dem folgen. Wir haben ja auch eine ärztliche Verantwortung gegenüber den Patienten. Das heißt, eine ausgedehnte Resektion im Kolon Aszendenz, sei es mit endoskopischer Mucosa-Resektion, aber da haben wir eine gewisse Gefahr der sekundären Perforation, der Nachblutung. Und wenn der Patient nicht, sage ich mal, direkt neben dem Krankenhaus wohnt und in 5 Minuten auf dem Tisch liegen kann, wenn er nachblutet, dann muss man ja auch ärztlich die Verantwortung übernehmen und sagen, okay, dann musst du hier bleiben und die erste Nacht auch überwacht werden.
Das ist ja so ein bisschen die Falle. Das hatten wir, Jörg, ja auch schon bei unseren letzten Podcasts, in die wir da gehen, dass wir inhaltlich argumentieren, was nicht immer einfach ist, weil andere Länder ja sehr viel mehr ambulant machen. Und dann, wenn es ums Geld geht, sagt man ja, ihr wollt ja nur besser bezahlt werden. Ne? Aus dieser Falle muss man ja irgendwie rauskommen.
Unser System ist ja auch nicht eins und eins zu übertragen mit einem System in den Niederlanden oder auch in den USA. Ich sag mal, wir haben eben auch eine Historie, wo wir herkommen. Und wie gesagt, es wäre ja auch ein guter Aufschlag gewesen. Über DGVS und ALGK haben wir solche Vorschläge auch gemacht, dass man sagt, man gibt das gleiche Geld für stationär und ambulant. Und dann ist nur noch in der ärztlichen Verantwortung zu sagen, hier, das ist aus ärztlicher Sicht sinnvoll, dass sie da bleiben oder nach Hause gehen. Und dann wäre dieser ökonomische Zwang auch raus aus dem System. Aber das ist schade, da haben wir nicht genug Mut, ganz offensichtlich in Deutschland. Denn andere Länder haben genau diesen Weg gewählt und haben gleiche Pauschalvergütung ambulant, stationär, dann sind wir aus diesen ökonomischen Zwängen raus. Aber
das stand ja auch in allen drei Gutachten, dass man das so machen sollte.
Ganz genau, solche Vorschläge waren da, sogar den Booster-Vorschlag war da. Das heißt, dass man sogar ein bisschen was drauf tut, wenn man ambulant den Patienten auch, da hätte man ja eine entsprechende Beeinflussung machen können. Aber es geht, wie du eingangs sagtest, in erster Regel tatsächlich ums Geld sparen im System. Und das ist natürlich ein bisschen schade, weil dann fallen eben andere Dinge hinten runter. Ein großer Aufruf war ja auch, die Qualität zu steigern. Und das funktioniert vielleicht in Themen der Krankenhausreform, aber in Themen der Ambulantisierung sind wir schon stark unter dem ökonomischen Zwang jetzt geraten.
Aber ich würde schon auch gern da nochmal einhaken, weil wir haben ja immer gesagt, Ambulantisierung ist richtig. Wir haben jetzt sehr detailliert eigentlich über die Tücken im Abrechnungssystem gesprochen und die Tücken im klinischen Alltag. Und das war ja eine sehr konkrete Diskussion, die ihr beide hier geführt habt. Aber diese Metaebene, gelingt denn die Ambulantisierung grundsätzlich? Wie würdest du das denn einschätzen jetzt? Wir haben AOP, diesen stark erweiterten AOP-Katalog seit 2 Jahren, Hybrid-DRG seit gut 1 Jahr. Tut sich denn in den Kliniken trotzdem was? Und ihr habt auch schon gesagt, wie ist es bei den Niedergelassenen? Sektorenübergreifende Versorgung, hat das denn in diese Richtung auf der Metaebene, bewirken diese neuen Strukturen denn jetzt was?
Ich würde es so einschätzen, dass in der ärztlichen Community tatsächlich eine Offenheit herrscht für ambulante Leistungserbringung. Also ich bin noch keinem begegnet, der gesagt hat, das geht doch auf gar keinen Fall, dass wir jetzt Dinge ähnlich wie in anderen Ländern auch ambulant erbringen. Im Einzelfall will man aber natürlich die ärztliche Verantwortung behalten, zu sagen, hier dieser Einzelfall, der muss stationär behandelt werden, aber so in der großen Breite gibt es eine Offenheit. Das heißt, auf der Metaebene, glaube ich, es sind weniger Hindernisse als dann in der konkreten Umsetzung gegeben, ja.
Wobei ich, wie gesagt, manchmal wünsche ich das natürlich schwer, uns Kliniken den Mut, den Herr Tappe da geäußert hat. Der hat gesagt, ja, können wir schon machen, wird aber nicht bezahlt, deswegen machen wir es nicht.
Das ist richtig. Die Bereitschaft ist da, aber dann guckt man natürlich auch auf die wirtschaftliche Seite und wir werden ja auch das Thema Krankenhausreform läuft ja parallel und Spezialisierung, Konzentration von Leistung läuft parallel und die Bettenzahl in Deutschland wird nicht weiter steigen, die wird ja weiter sinken. Umgekehrt wird aber die Epidemiologie dafür sorgen, dass wir mehr und mehr Patienten auch im System haben. Das heißt, es wird auch da natürlich ein gewisser Kontraktionszwang sein. Die Betten werden weniger, wir werden auch da gezwungen, ambulant auszubauen, das Leistungsportfolio.
Also der typisch deutsche Weg, Tod durch kaltes Erwürgen. Damit sind wir eigentlich beim Cliffhanger für die nächste Sendung, Petra.
Ja, ich denke ja. Die Zeit ist natürlich wie schon geahnt weit fortgeschritten. Das heißt, wir machen hier einen kleinen Cut und nähern uns dann in der nächsten Woche dem Thema Reform der Krankenhausvergütung. Und ich würde schon mal sagen, das war jetzt schon anstrengend, glaube ich, dieser Podcast mit der Botschaft, eigentlich wollen wir das ja, aber wir brauchen bessere Systeme. Und vielleicht gleich auch für die nächste Folge eine kleine Triggerwarnung, wer eine sehr niedrige Frustrationstoleranz hat, sollte die nächste Folge dann vielleicht besser skippen, obwohl wir uns bemühen werden, auch das Positive rauszuarbeiten. Bis hierher erstmal vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer und natürlich vielen Dank an Jörg und ja, Thomas für die schönen und konkreten Fragen, die du heute gestellt hast.
Danke, herzlichen Dank.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.